Deutschlandfunk, Europa heute.
Serben, Südafrikaner, Nordkoreaner, Kolumbianer und jetzt Kubaner. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kämpfen ausländische Söldner auf beiden Seiten der Front. Schon weil Hunderttausende Soldaten gefallen sind oder schwer verwundet wurden, scheint der Bedarf an ausländischen Kämpfern aber immer weiter zuzunehmen. Die Autorin einer neueren Studie geht nun davon aus, dass auf der russischen Seite mindestens 5000 kubanische Kämpfer im Einsatz sind. Darüber haben wir im Deutschlandfunk schon vor Monaten berichtet, doch jetzt sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Und ich bin nun mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt verbunden, unsere ehemalige Korrespondentin in Moskau. Sie hat sich die Studie zu den Kubanern genau angeschaut und weitere Fakten recherchiert, die damit in Zusammenhang stehen. Guten Morgen, Gesine Dornblüt.
Guten Morgen.
Mindestens 5000 Kubaner sollen auf russischer Seite in der Ukraine kämpfen, womöglich sogar bis zu 25.000. So das Ergebnis dieser neuen Studie. Wie plausibel, wie glaubhaft sind denn diese Zahlen?
Wir wissen nicht, wie viele Söldner auf russischer Seite kämpfen, auch nicht, wie viele kubanische. Diese Studie, die ja für die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung erstellt wurde, spricht auch von Schätzungen. Aus meiner Sicht gibt es eine zuverlässige Zahl, die stammt von dem ukrainischen Projekt Ich will leben. Dieses Projekt hilft feindlichen Soldaten, die sich in ukrainische Kriegsgefangenschaft begeben wollen. Und das veröffentlicht von Zeit zu Zeit Listen ausländischer Soldaten auf russischer Seite nach Ländern geteilt. Und da war im Mai von mehr als 1000 Kubanern auf russischer Seite die Rede in den Jahren 2023 und 2024. Und wichtig dabei aber, das sind nur die namentlich bekannten Fälle. Die Zahl steigt insgesamt. Insofern, ich denke schon, das sind sicher einige tausend. Und damit ist es vermutlich die zweitgrößte Gruppe nach den Nordkoreanern auf russischer Seite.
Die Autorin ist ja Menschenrechtsaktivistin. Auf welche Quellen kann sie sich noch stützen außerdem?
Ja, auf Zeugenaussagen von Kubanern, die in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten sind, auf Videos, aus sozialen Netzwerken. Die meisten Angaben zu den Söldnern auf russischer Seite stammen aber aus ukrainischen Quellen, vor allen Dingen vom ukrainischen Geheimdienst. Das ist misslich für Analysten genauso wie für Journalisten, denn die Ukraine ist Kriegspartei. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die ukrainische Regierung mit Zahlen relativ vorsichtig operiert. Zum Beispiel bei den verschleppten Kindern stützt sie sich auch auf die namentlich bekannten Fälle, spricht von rund 20.000, während internationale Hilfsorganisationen von der zehnfachen Zahl und mehr sprechen. Insofern halte ich die Zahlen von der ukrainischen Seite für erstmal relativ zuverlässig.
Also plausibel. Wie werden denn die kubanischen Kämpfer rekrutiert und von wem?
Ja, laut dieser Studie sind 60% Zivilisten, die werden getäuscht mit falschen Versprechungen. Viele glauben, sie würden auf dem Bau arbeiten. 40% sollen Militär- oder Geheimdienstpersonal sein. Die Anwerbung, der Erstkontakt läuft oft über Social-Media-Kanäle in bestimmten spanischsprachigen Gruppen. Sehr oft spielt Geld eine Rolle. Der Durchschnittslohn in Kuba liegt im Monat bei rund 17 US-Dollar. In Russland locken 2000 US-Dollar im Monat. Und in der Studie ist auch die Rede von einem Reisebüro in Russland, das mutmaßlich tausende Kubaner nach Russland geholt hat. Das US-Außenminister sagt, das Ganze erfülle den Charakter von Menschenhandel. Der sei vom kubanischen Staat unterstützt. Auch die Autorin der Studie sieht Hinweise darauf, kann es aber letztendlich nicht hieb- und stichfest belegen.
Ziehen wir das Bild mal auf. Wie fügen sich denn nun diese Angaben über kubanische Söldner in das Gesamtbild an der Front in der Ukraine ein? Da kämpfen ja auch nicht zuletzt Deutsche, aber wie gesagt, alle möglichen Nationalitäten sind vertreten.
Ja, wenn wir auf der russischen Seite bleiben, also die Mechanismen sind tatsächlich ähnlich in vielen Ländern. Menschen werden mit falschen Versprechungen nach Russland gelockt und es melden sich ja immer wieder Angehörige der Kämpfer dann in Südafrika zuletzt, auch in Indien, die sich eben für die ja, Betrogenen einsetzen. Aber es werden nicht immer alle hinters Licht geführt. Es gibt auch viele, die bewusst sich für die russische Armee melden aus dem Ausland. Auch da ist Geld ein Anreiz. Russland wirbt auch ganz offen dafür. Es gibt zum Beispiel eine Website Work in Russia für Rekrutierung. Bezeichnend sind die Sprachen dieser Website Englisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch. Das zeigt schon die Zielgruppen. Die Seite verspricht, in 7 bis 10 Tagen die russische Sprache und Kampferfahrung zu erlernen. vielleicht zwei Gruppen noch einzeln, zwei Ländergruppen beziehungsweise ein Land, Zentralasien. Das ist ein bisschen eine Sonderstellung. Da sind viele Männer, die dann an der Front landen, schon in Russland als Gastarbeiter. Sie werden unter Druck gesetzt, Verträge zu unterschreiben. Ihnen wird mit Abschiebung gedroht. Das ist eine ziemlich große Gruppe aus Zentralasien, insgesamt Tausende. Und dann natürlich Nordkorea, das einzige Land, das offiziell dazu steht, Soldaten zu schicken. Da kursierte die Zahl 12.000. Laut dem südkoreanischen Geheimdienst sind im Herbst nochmal 5.000 dazugekommen. Und auch die russische Seite erkennt das ja offiziell an.
Lässt sich denn einigermaßen einschätzen, wo nun mehr Söldner im Einsatz sind, auf russischer oder auf ukrainischer Seite?
Das denke ich schon, allein weil ja auf der russischen Seite viel mehr Männer insgesamt kämpfen, auch mehr Russen dann zusammengenommen mit den Ausländern. Auf der ukrainischen Seite gab es jüngst eine Zahl, das ukrainische Militär sprach im Herbst von 8.000 ausländischen Kämpfern allein bei den ukrainischen Landstreitkräften. Insgesamt werden es mehr sein, Schätzungen deuten auf bis zu 20.000. Unter dem Strich ist klar, auf beiden Seiten hat es zugenommen. Beide Seiten versuchen, die Löcher mit ausländischen Kämpfern zu stopfen. Das ist eine Internationalisierung des Krieges. Und übrigens kämpfen auch auf ukrainischer Seite Kubaner und auch andere Lateinamerikaner, insbesondere Kolumbianer.
Gesine, noch ganz kurz, diese Menschen sind oft schlecht ausgebildet, fehlende Sprachkenntnisse. Sind diese Kämpfer oft nur Kanonenfutter?
Ja, auf russischer Seite ist das so, das bestätigen auch russische Menschenrechtler. In der Studie heißt es, dass die kubanischen Kämpfer an der Front eine durchschnittliche Überlebensdauer hätten von 140 bis 150 Tagen.
Informationen und Einschätzungen von Gesine Dornblüt. Vielen Dank nach Berlin.